So, das war doch eine gute Zusammenfassung zu dem Psalm. Das ist für viele Bibelbücher relativ gut. Hier und da macht man was ergänzen, aber insgesamt ist das hilfreich. Kann man also selber sich angucken online, das Bibelprojekt, Bibelprojekt Matthäus, Bibelprojekt Jesaja, Bibelprojekt Psalm. Das waren jetzt also nur etwa 9 Minuten und das war gut zusammengefasst. Gestern Abend hatte ich dieses letzte Bild nicht mehr gemacht. Ihr habt gemerkt, das ist auch hier in der Zusammenfassung vom Bibelprojekt aufgekommen. Die Psalmen 15 bis 24 sind ein Einschluss, also eine Inclusio für eine Gruppe von Psalmen im ersten Buch. Und wenn man sich das näher anguckt, also ich habe jetzt heute eine Präsentation für die 4 Einheiten. Das bedeutet, ich werde zwischendurch dann hier aus der Bibel Texte lesen, die dazu passen. Nur mal, um zu zeigen, wie Psalm 15 und Psalm 24 ein ähnliches Thema haben und dadurch eine Gruppe von Psalmen wie eine Klammer einklammern oder wie einen Umschlag die anderen da hineintun. Psalm 15 beginnt so, ist auch im Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Das ist die Frage, wer darf zu Gott? Also welcher Mensch darf zu Gott kommen? Und praktisch ging das damals so, eben, dass man ihn besucht an dem auserwählten Ort. Das war also zuerst Silo und zur Zeit von David dann, als er die Bundeslade nach Jerusalem holte. Und später hat ja Salomo dann dort den Tempel gebaut. Wer darf in die Gegenwart Gottes? Das ist die Frage vom Psalm 15. Und die Antwort ist, wer untadelig lebt und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer sein Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, und nimmt nicht Geschenke wider den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Also sozusagen, ihr merkt ja wieder den Einfluss der Tora, was in den Büchern Mose steht. Das sind lauter Dinge, die dort stehen, was man eben nicht tun soll. Und einer, der das vermeidet, der darf vor Gott treten. Okay? Also einer, der quasi sündlos ist in Bezug auf diese Dinge. Das ist Psalm 15. Dann hat man Psalm 24. Psalm 24, der fängt so an, ein Psalm Davids wieder, und dann, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Jetzt Vers 3. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Also das ist dasselbe in Grün. Es geht wieder darum, das heißt, in dem ersten Buch der Psalmen hat man im zentralen Bereich eine Gruppe von Psalmen eingeklammert mit Psalm 15 und 24. Und da ist deutlich, die Frage ist, wer darf zu Gott? Jesus formuliert das ganz ähnlich. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und zwar, das Selig ist praktisch immer eine Entscheidung, wer darf und wer darf nicht. Die volle Version in Matthäus und Lukas, wenn man beides vergleicht, auch Matthäus, wenn man nicht nur Kapitel 5 nimmt, sondern Matthäus 23, die würde dann auch das Gegenteil erwähnen. Also, selig sind die reines Herzens sind und dann halt wehe denen, die anders sind. Und das heißt, Christus ist am Kreuz gestorben. Das ist das, was uns erlöst und unser Herz rein machen kann. Aber es ist auch wichtig festzustellen, du brauchst ein reines Herz. Was heute oft passiert ist, dass sozusagen Gottes Liebe vom Kreuz losgelöst wird. Wir heißen hier Kreuzkirche. Das Kreuz hat ja eine doppelte Botschaft. Einerseits bedeutet das Kreuz, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Punkt. Da stecken ja zwei Aussagen drin. Gott liebt die Welt, Gott will retten, aber man kann verloren gehen. Und die Botschaft ist da drin, ohne Kreuz keine Erlösung. Das heißt aber auch, wir sind als Menschen Sünder und wir brauchen Erlösung. Und was heute oft passiert ist, dass man einfach Gott als lieben Gott verkündigt, ohne dass man die Sünde anprangert. Alle sind prima. Du bist klasse. Mach weiter so. Ja. Und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium braucht die Aussage, Leute, Gott ist heilig, heilig, heilig. Wenn du in seine Gegenwart willst, musst du was sein? Heilig. Gott ist fehlerlos, sündlos, liebevoll. Wenn du in seine Gegenwart willst, was musst du sein? Sündlos. Und das geht halt nur durch ein Heiland. Und das ist halt hier auch praktisch vorausgesetzt. Jetzt ist interessant, wenn man sich die Psalmen anguckt, die da drin sind. Also Psalm 18 bis 23. Und da hat man im Psalm 18 Gottes König, da preist David Gott dafür, dass er ihn errettet hat von den vielen Gefahren, in denen er war. Und ich lese jetzt diesen langen Psalm nicht, aber ich gehe mal so ans Ende, damit man merkt, wo dieser Psalm 18 als Dank Davids an Gott hin will. Ich gehe erstmal sozusagen an Anfang, dann hat man die Stimmung vom Anfang und dann springe ich ans Ende. Am Anfang, nach der Einleitung, heißt es, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz. Und dann führt er das aus, warum das der Fall ist. Es ist erst ein Mann mit wirklich 1000 Gotteserfahrungen. Der hat Gott erlebt im Alltag, über Jahre, über Jahrzehnte, auf der Flucht. Er sagt mal zu Jonathan, zwischen mir und dem Tod ist ein Schritt. Die ganze Staatsgewalt Sauls war immer hinter ihm her, um ihn zu töten. Ja. Und das war manchmal um Haaresbreite. Und immer wieder griff Gott rechtzeitig ein. Also es war manchmal super dramatisch. Und jetzt hat er diesen Psalm gedichtet, der sowohl in dem Psalmbuch der Psalm 18 ist, als auch im Samuelwerk, 2. Samuel Kapitel 22. Es kommt also, ist so wichtig, der kommt zweimal vor. Das sind so kleine Unterschiede, wenn man den hebräischen Text genau vergleicht, aber es ist im Wesentlichen derselbe Psalm. Und er fängt an mit dieser Liebeserklärung zu Gott. Von Herzen habe ich dich lieb. Und das ist der Ton. Ich meine, David hat 73 Psalmen geschrieben und man merkt das immer wieder. Dieser Mann war von Gott ergriffen, er gehörte Gott. Er war selber nicht sündlos, er war selber nicht fehlerlos. Er ist gefallen, er ist zum Teil schwer gefallen. Aber seine Liebe zu Gott ist immer wieder erfrischt worden. Gott hat ihn immer wieder zurückgewonnen. Und er war ein Mann im Alten Testament, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist der Psalm 18. Und der fängt an mit dieser Liebeserklärung und der endet im Psalm 18. Und das ist halt, darum ist der Psalm auch wichtig für den Psalter und als Teil der Bibel, wichtig für die Bibel. Im Psalm 18 am Ende heißt es, Vers 50 und 51, darum will ich dir danken, Herr, unter den Völkern und deinem Namen Lob singen, der seinem Könige großes Heil erweist und wohltut seinem Gesalbten, David und seinem Samen ewiglich. Dieser letzte Punkt und seinem Samen, das ist die Hoffnung auf den Messias. Das heißt, David dichtet diesen Psalm und weil Gott ihn gerettet hat, konnte David König werden, konnte heiraten, konnte Kinder haben und der Messias konnte aus seiner Linie kommen. Ich hatte das gestern schon erwähnt, dass die Psalmen alle von zwei Familien Israels oder von zwei Geschlechtern Israels geschrieben worden sind, insoweit man die Namen kennt, entweder aus der Linie Davids, aus dem Stamm Juda, oder aus dem Stamm Levi. Und es geht hier wirklich in 15 und 24 sozusagen, wird uns gesagt, Leute, das Wichtigste, was es gibt, ist Gott. Du musst unbedingt in Gottes Gegenwart kommen, sonst verpennst du dein Leben. Aber was brauchst du? Was ist nötig, damit du vor Gott kommen kannst? Du musst von Schuld gereinigt werden und du musst dich auch selber persönlich von der Schuld verabschieden. Du musst dich bekehren zu einem Leben in Reinheit und in Heiligkeit. Und Psalm 18 zeigt, wie Gott David gerettet hat. Psalm 19 ist wieder ein Psalm, wo die Tora wichtig ist und es geht um die Selbstoffenbarung Gottes in der Schöpfung und im Gesetz. Also das entspricht Psalm 1 und das ist auch ähnlich in Psalm 119 später. Das sind drei Tora-Psalmen. Und dann hat man die Psalm 20 und 21 sprechen vom König. Ein Psalm Davids vorzusingen, der Herr erhöre dich in der Not, und dann wird das so gewünscht, dass Gott ihn erhört, und man merkt, es geht um den König. Vers 7, nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel, seine rechte Hand hilft ihm mit Macht. Das ist dann Psalm 21 ähnlich, Vers 2 nach der Überschrift, Herr, der König freut sich in deiner Kraft und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Psalm 20 und 21 gehören so zusammen. Der einmal wird dem König gewünscht, der Herr möge den König erhören. Und dann im nächsten Psalm sagt er, Gott macht das tatsächlich. Und dann kommt auf einmal dieser Psalm 22. Das ist ein Psalm Davids. Und der hat zwei Teile. Und das ist ein Klagepsalm. Da wird die Not beschrieben. Das ist der längere Teil. Und wenn man sich anguckt, was David schreibt über sein Leiden, wie Gott ihn verlassen hat und was alles passiert, dann fragt man sich, ist es wirklich David? Und es gibt Aussagen in diesem Psalm, die übersteigen und übertreffen das Leben Davids. Zum Beispiel, dass er sagt, sie hätten die Hände und Füße durchgraben. Und das ist eine treffende Übersetzung. Geht auf die Septuaginta zurück. Aber es gibt eine Lesart im Hebräischen, die man in Qumran gefunden hat, wo man sagen kann, das geht zurück auf einen alten hebräischen Text, der nachher im masoretischen Text nicht mehr repräsentiert wurde. Da wird das anders übersetzt. Aber die Kleider, die man ihm wegnimmt, dass er nackt ist, dass er alle seine Knochen sehen kann, dass seine Gelenke sich voneinander gelöst haben, das ist alles in der Form im Leben Davids so nicht geschehen. David hat viel erlebt, aber das nicht. Das heißt, 1. Petrus 1 würde ich da zu Hilfe nehmen, Vers 10 folgende, dass hier der Geist Christi in den Propheten war und über die Leiden des Christus gesprochen hat. Das heißt, wir im ersten Buch haben wir sozusagen schon einen Hinweis auf den leidenden Gerechten. Es wird nicht wirklich gesagt, wer es ist. Es ist Psalm Davids, so ist die Überschrift. Und er kann natürlich über sich selber reden. Er sagt dann mitten im Psalm, du legst mich in des Todes Staub. Und dann sagt er, du hast mich erhört. Und wenn man den zweiten Teil vom Psalm 22 liest, dann merkt man auf einmal, dass das, was Gott getan hat in der Erhörung, so riesig ist, dass die ganze Welt sich zu Gott bekehrt. Könnt ihr selber nachlesen. Das ist sozusagen die zwei Teile, wie das öfters beim Klagepsalm ist, einer klagt seine Not, es ist alles da, und dann kommt eine Wende, wie ich gesagt habe, und dann kommt der Dank für das, was Gott tut, und der Dank ist so riesig. Da geht es darum, dass sich die Toten zu Gott wenden, dass sich die Völker bekehren, dass sogar Tote Gott anbeten, die im Staub, die hinuntergewandten Staub, die also gestorben sind und die wieder lebendig werden. Das ist also ein ganz gewaltiger Psalm, der steckt sozusagen mitten in dieser Klammer drin von 15 bis 24, steckt der Psalm 22. Und im Neuen Testament wird der auf Christus bezogen. Und zwar in den Evangelien. Matthäus und Markus, da redet Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Und ich glaube, er macht das, um hinzuweisen darauf, dass das Leiden sich erfüllt in ihm, aber auch der zweite Teil sich erfüllt in ihm. Und bei Johannes hat man das auch, das Zitat nicht von diesem Anfang vom Psalm, sondern dass sie die Kleider ihm wegnehmen und dass sie würfeln um sein Gewand. Also die vier Evangelien auf ihre Art und Weise, durch verschiedene Hinweise, verweisen auf einzelne Elemente vom Psalm 22. Und damit hat man schon im ersten Buch das Rätsel von dem Gerechten, der sich beklagt. Einerseits ist er schon von Geburt an auf Gott geworfen und vertraut ihm. Das ist ja was Besonderes. Das ist nicht normal für einen Menschen. Und Und andererseits ist er so alleingelassen und Gott selber verursacht es, du legst mich in das Todesstaub. Und Psalm 23 ist ein Kontrast dazu, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein Psalm des Vertrauens, wo man die beiden Sachen, das Vertrauen ist in Psalm 22 auch da, aber zur Zeit des Leidens ist es sozusagen ein Vertrauen, das noch nicht erhört ist und danach wird es erhört. Das war noch übrig von gestern und das wollte ich einfach mal zeigen als ein Beispiel, wie jedes Psalmbuch ist geprägt vom Anfang und vom Ende. Das ist sozusagen auch eine Klammer oder ein Hinweis, wie sich das Psalmbuch entwickelt. Und dann ist oft irgendwo im Zentrum, je nachdem, wie man guckt, ob man auf die Überschriften guckt, ob einfach die Psalmen zählt, ist ein Psalm oder eine Gruppe von Psalmen, die ein Stück weit noch damit etwas dazu sagen. Beim ersten Buch hatten wir gesehen, Psalm 1 und 2, Tora und Messias, leiten das Thema vom ganzen Psalter ein, auch vom Buch 1. Und der Messias dort kommt eben aus der Familie Davids. Und deswegen hat man Psalmen wie Psalm 18 und so. Aber da hast du praktisch auch diesen Psalm 22 mit drin. Und das wirft dann eine Frage auf. Was ist hier passiert? Gehen wir mal weiter. Das ist die Präsentation für heute. Und ihr wisst, dass wenn das alles klappt mit der Technik, wird der Ton hochgeladen später und auch die Präsentation, dann hat man die Bibelverse dazu. Und jetzt gucken wir uns heute Buch 2, 3 und 4 an und 5 kurz im Überblick. Und morgen predige ich dann über einen Psalm aus dem fünften Buch, den Psalm 110. Ich habe das schon erwähnt, Vers 1. Eigentlich nur über den einen Vers, wie er im Neuen Testament rezipiert worden ist von Jesus Christus und der Apostelgeschichte. Und das ist der Vers, der am meisten im Neuen Testament zitiert wird oder auf den am meisten angespielt wird. Gucken wir jetzt also mal die Bücher 2, 3 und 4 ein bisschen an. Und da machen wir immer dasselbe. Wir gucken uns Anfang und Ende vom Buch an. Dann merkt man ein bisschen, wie sich das Buch entwickelt. Und dann suche ich mir ein bisschen was aus, so in der Mitte, im Zentrum, weil ich muss mich natürlich entscheiden für irgendwas. Wir können das nicht alles besprechen. Und bei Psalm 42, beim Buch 2, Psalm 42 bis 72 ist es so, dass wir hier verschiedene Player haben oder verschiedene Sänger. Wir haben die Söhne Korah, wir haben dann Asaf, der auftaucht. Und wenn ihr, deswegen habe ich auch dieses Heft gemacht mit den Überschriften von allen. Und ich habe es ja, wie ihr gesehen habt, auch mit Farbe gemacht, dass man dann erkennen kann, sozusagen, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel beim ersten Buch, wenn man das Rote anguckt, David als Verfasser sozusagen, kommt dann David permanent vor. Wenn man das zweite Buch anguckt, dann hat man am Anfang, wenn ein Verfasser genannt ist, von 42 bis 49 sind es immer die Söhne Korah. Ich hatte erwähnt, dass 43 wahrscheinlich, also nach meiner Einschätzung sind 42 und 43 ein Psalm. Und dann hätte man praktisch die ersten Psalmen im zweiten Buch von 42 bis 49 sind immer von Söhnen Korah. Dann hat man auf einmal einen von Asaf, nur einen. Und das ist interessant, ich habe ja die Übersicht gegeben über die Verfasser und wir haben von Asaf insgesamt 12 Psalmen. Ja? Und im zweiten Buch hat man nur einen Psalm von Asaf, das ist der Psalm 50. Und ich werde gleich darüber reden, warum der im zweiten Buch ist. Ja? Und dann die anderen 11, die sind alle im dritten Buch. Mit Asaf beginnt das dritte Buch im Psalm 73 und dann erstreckt sich das dritte Buch ja von 73 bis 89 und da sind fast alle Psalmen von Asaf sind dort. Und hier hat man im zweiten Buch einen. Und dann hat man also den hier im zweiten Buch und dann hat man einen Haufen von David noch im zweiten Buch. Psalm 51 ist dann von David und dann hat man also David permanent. Und das ist also interessant. Deswegen, was wir jetzt machen, ist, Wir gucken uns also den Anfang an, den von Korah, der kommt am Anfang zu Wort, auch in Psalm 42 und dann 49 wieder, dann Psalm 72 als Psalm Salomos, wobei gleichzeitig die Gebete Davids ans Ziel gekommen sind und dann noch ein paar ausgewählte, wo David zu Wort kommt. Wenn man den Psalm 42 aufschlägt, damit beginnt das neue Buch, dann hat man folgende Stimmung. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen, also hier in der Luther 2017. Und da heißt es, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ist das nicht schön? Ja. Du hast hier also das Bild, da ist einer, der ist in der Wildnis und er sieht hier im Deutsch dann den Hirsch und der Hirsch röhrt und schreit nach frischem Wasser. Er braucht Wasser, wenn er es nicht findet, wird er verrecken. Und jetzt hast du die Söhne Korah. Ich habe gestern erzählt, wo die sozusagen schon auftauchen in der Bibel und es interessant ist, dass sie so genannt werden und dass die Psalmen immer wieder gekennzeichnet sind von dieser tiefen Sehnsucht nach Gott. Immer wieder. Und so beginnt das zweite Buch. Und damit berührt sich etwas bei diesem Anfang im zweiten Buch von den Söhnen Korah, was auch bei David teilweise auftaucht. David war ja jahrelang auf der Flucht. Er hat die Wüste erlebt. Er war in Lebensgefahr durch Saul. Er war auch in Lebensgefahr sozusagen. Er musste sich und seine 500 plus wilden Männer, die zu ihm gelaufen sind, lauter verkrachte Existenzen mit bitterer Seele, die keine Chance mehr hatten in der Gesellschaft und die gewechselt sind zu dem Outlaw-Mann David und die dann da zusammen geschmiedet worden sind zu einer Kampftruppe, die schließlich mit Gottes Segen die Königskrone erlangt hat. Also diese Leute, die sind mit ihm durch dick und dünn gegangen. Da gab es dann Helden, die sahen auch als Kämpfer, waren die ungeheuer beeindruckend. Und die haben das miterlebt. Und dann habe ich ja erzählt, dass Saul an einer bestimmten Stelle die Priesterstadt ermordet hat. Dass er einen Massenmord begangen hat an den Priestern. Und dann sind natürlich die Priester übergelaufen zu David, ich meine, die wenigen Überlebenden. Und jetzt hast du die Söhne Korah, die praktisch, die hier dichten. Und du kannst davon ausgehen, dass ein Teil der Leute dann halt auch eben sozusagen untergetaucht sind von den Priestern und von den Leviten. Und die teilen sozusagen Ähnliches los hier. Du hast den Eindruck, die sind sozusagen im Bilde, so in der Wüste, wie ein Mensch. Aber jetzt geht's nicht um die Wüste äußerlich, sondern es geht um die innere Wüste. Die Sehnsucht nach Gott. Ist das nicht schön? Es ist doch einfach poetisch fantastisch. Es gibt dazu ein hebräisches Lied, das ich manchmal gerne höre von den Israeliten, die auf Hebräisch dann ihre Lieder singen. Und da sind ja auch viele tolle Künstler, Musiker dran teil. Ich meine, bei Massenexodus aus Russland, da waren die meisten entweder Ärzte oder hochgebildete Musiker. Und die haben ihre Musik und ihre Geigen und ihre Musik und alles Mögliche und ihre Medizin mitgebracht. Du hattest auf einmal überdurchschnittlich viele Ärzte in einem Land, dass die da zu Hunderttausenden hingeströmt sind. Und teilweise, natürlich nicht alle, teilweise sind die auch dann gläubig geworden. Gerade die meisten, die sich bekehrt haben von den Juden in den letzten Jahrzehnten, waren aus dem russischen Hintergrund. Das waren Juden aus dem atheistischen Russland, die dann nach Israel gekommen sind und die waren irgendwie ansprechbarer. Hat mir ein Missionar gesagt, der da einmal gearbeitet hat, dass die meisten sich aus dem Hintergrund bekehrt haben. Und aber diese Stimmung hier, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und dann hat man hier so ein Refrain, was betrübst du dich, meine Seele, in Vers 6 folgende, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Und das wiederholt sich dann, das geht auch bis im Psalm 43 herein. Ich lese das Ende mal von 43. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also, so fängt das zweite Buch an. Also, du merkst, hier ist jemand, der stellvertretend für die anderen auch mit dieses Gedicht schreibt. Und es geht darum, dass der Gläubige auch Anfechtung erlebt, dass Leute zu ihm sagen, ja, wo ist jetzt dein Gott? Ja. Und in Vers 4, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Also er lebt in Umständen, wo er permanent in seinem Glauben angefochten wird. Die Leute knallen ihm das auf den Tisch. Das, was in seinem Leben geschieht, ist das Gegenteil. Es scheint so zu sein, dass sein Gott überhaupt nicht existiert. Und wenn gerade Urlaub macht oder weg ist und abwesend ist und seine Gebete nicht beantwortet. Und in dieser Situation, stell dir mal vor, du wärst das. Das erstreckt sich über eine Woche und über einen Monat und über ein halbes Jahr. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, schreit meine Seele Gott zu dir. Und dann sagt er sich selber, harre auf Gott, du wirst ihm noch danken. Er wird die Karre rumreißen. Ist das nicht fantastisch, Leute? Ja, das ist halt nicht so einfach, ja, das ist nicht so easy. Aber das ist realistisch, das ist lebensnah, das ist tief. Und deswegen haben die Psalmen durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder die tollste Poesie produziert in der Kirche weltweit. Bei den Juden kenne ich mich nicht so aus, aber ich weiß das bei der Kirche. Ich weiß es vom Deutschen, kenne ich ja ein paar Kirchenlieder. Ich weiß das von Pakistan auf Punjabi, das ist dort nicht Urdu. Es ist übersetzt worden in Punjabi. Das ist der Hit. Das Psalmbuch ist in Pakistan der Hit, Leute. Das ist so genial übersetzt worden in Punjabi und dann der Kult entkulturiert, nennt man das, in die Kultur reingebracht worden, in die Musik des indischen Subkontinents. Da war jemand, der hatte echt Ahnung und die spielen das, da gibt's keinen Clash zwischen Alt- und Jungmusik. Das ist, da geht die Post ab, wenn die Pakistani ihre Punjabi-Psalmen singen, ja. Das sind unterschiedliche Töne, also Melodien und so ähnlich wie dem Psalm, aber das ist echt, und da sind Kinder mit 2, 3 Jahren, die setzen sich an die Trommeln in der Kirche und fangen schon an zu Trommeln zu üben. Und wenn die dann 20 sind, ey, dann hast du teilweise da Maestros, die schmeißen echt einen hin. Und wenn die dann die Gemeinde mitreißen im Gesang von 100, 200, 300 und mehr Leuten, ja, das kann einem dann auch manchmal fehlen, ja, diese Sache. So, das ist die Sünde Koras am Anfang. Dann in Kapitel 49 hat man jetzt sozusagen den letzten dieser Psalmen in diesem Buch von Korah da in dem Part. Und dann nehme ich mal so ein bisschen den Inhalt, ein bisschen anderes Thema. Vers 2 folgende, nach der Überschrift, höre zu alle Völker, merket auf alle, die in dieser Zeit leben, einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander, mein Mund soll Weisheit reden. Also es ist interessant, er wendet sich, es ist zwar auf Hebräisch, aber wendet sich an die ganze Menschheit. Ja, hier ist jetzt ein Dichter, inspiriert von Gott, von den Söhnen Korah, der wagt es, sozusagen aufzutreten auf die Bühne der Welt und er wendet sich an alle Völker. Und es ist interessant, das war damals auf Hebräisch, aber wir haben die Bibel heute weltweit, der Psalm ist übersetzt worden. Ja. Mit zeitlicher Verzögerung spricht dieser Sohn von den Söhnen Korahs, der redet jetzt zu allen Völkern. Und er redet Weisheit. Es gibt Psalmen, die also die Weisheit als zentrales Wort haben. Und Tora und Weisheit werden auch oft identifiziert in der israelitischen Tradition. Aber die Weisheit hat noch eigenes Recht. Aber es orientiert sich an der geoffenbarten Tora Gottes natürlich. Und jetzt sagt er, Warum, Vers 6 folgt, warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? Also hier hat man jetzt Menschen, die reich sind, dicke, fettreich. Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich, dass er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Also was er hier sagt ist, selbst wenn die Reichen in diesem Leben so richtig fettreich sind, muss mich das jetzt nicht betrüben. Ich muss mich auch nicht fürchten vor denen, wenn die mit dem Reichtum im Hintergrund denken, die könnten mich platt machen. Denn wenn man daran denkt, dass dieses Leben zu Ende geht, mit ihrem Reichtum können sie Gott nicht bestechen. Sagen, hier wird Gott als Richter auch der Leute gesehen, die mir Schwierigkeiten machen und ich muss mich vor ihnen nicht fürchten. Also sagen, die Gottesfurcht ist die einzige Furcht, die sozusagen wirklich auch angesichts der Perspektive der Ewigkeit Bestand hat. Ich muss mich nicht fürchten vor den Leuten, die sich wie Gott aufführen wollen, aber die doch irgendwann sterben. Denn man wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen, sie müssen ihr Gut andern lassen. Gräber sind ihre Häuser immer da, ihre Wohnungen für und für, wenn sie auch ihren Namen ausrufen über Länder. Der Mensch kann nicht bleiben in seiner Pracht, sondern muss davon wie das Vieh. Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Reden so wohl gefällt. Selah. Selah ist dann immer ein Punkt, wo, das ist so eine Art Gliederungszeichen in dem Psalm. Es sind oft Strophen oder Abschnitte, die mit Selah eingegrenzt sind. Das ist mir aufgefallen. Es wird einfach nicht übersetzt, es ist ein hebräisches Wort. Und ich habe mal darauf geachtet, als ich die Psalmen mehr studiert habe, merkte ich, das ist gar nicht so doof mit dem Selah. Ja? Das Selah ist immer wieder so wie eine Abschnittseinteilung und so ein Einschnitt. Und dann geht's weiter, Vers 15, sie liegen im Totenreich wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden am Morgen über sie herrschen. Ihre Gestalt wird vom Totenreich verschlungen, sie hat keinen Bestand. Das würde ich hier persönlich anders übersetzen, das ist jetzt Luther 2017. Also der erste Teil würde ich auch so übersetzen, sie liegen im Totenreich wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden am Morgen über sie herrschen. Ihre Gestalt wird vom Tod verschlungen. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Ketiv und Kere, also das Geschriebene und Gelesene. Und da würde ich die andere Variante wählen. Und das gibt dann einen höchst interessanten Aspekt, wenn man das macht. Dazu muss ich gerade mal mein Hebräisches aufschlagen, zu Psalm 49. Das ist der Vers 15. Also der erste Teil ist gleich. Sie liegen im Totenreich wie Schafe, der Tod weidet über sie, aber die Frommen werden über sie herrschen. In Vers 15. Und dann ist die Frage, wann sie über sie herrschen werden. Und dann heißt es hier, an dem Morgen und dann statt ihre Gestalt wird vom Totenreich verschlungen, so wird das hier in Luther übersetzt, 2017. Und die Gestalt, das ist hebräisch dann Tziram, wird Tziram und da gibt es eine Alternative, wird Tsuram. Es geht einfach um den Unterschied zwischen Jod und Waf. Und im Hebräischen kommt das öfters vor, dass wenn man zwei Lesarten hat in der hebräischen Überlieferung, dass das ein Unterschied ist zwischen Jod und Waf. Das eine war so, das eine ist ein kurzes so, in einer bestimmten Zeit des Abschreibens, und das Waff ist länger. Also sozusagen ist es der Unterschied zwischen einer Ecke, wenn man das Quadrat sich vorstellt, so ein Strich in der Ecke, das ist das Jod, und Strich oben bis unten im Quadrat, das ist dann das Waff. Und das gibt es öfters unterschiedliche Lesarten. Und wenn man das nicht als Tziram, ihre Gestalt sieht, sondern Tsuram, Tsur ist der Fels, und das ist in dem Psalm und auch sonst in der Bibel Name für Gott, ihr Gott, also ihr Fels. Und dann kann man das übersetzen mit in Vers 15: Und ihr Fels, an dem Morgen, während ihr Fels im Begriff ist, den Scheol zu verschlingen, sodass er keinen Ort mehr hat. Das verbinde ich mit Offenbarung 20, wo der Scheol und das Totenreich, der Hades, in den Feuersee geschmissen werden. Und das ist einfach ein Punkt in der Heilsgeschichte, so dass ich hier inhaltlich eine Prophetie sehe, der Synekora, dass die Frommen über sie herrschen, zu dem Zeitpunkt, wenn Gott im Begriff ist, den Scheol wegzuräumen. Und das ist das Interessante, du hast hier im Psalm 49, hast du die Aussage allgemein, deswegen wendet sich an die ganze Menschheit. Das ist relevant für die ganze Menschheit. Das ist keine Lokalreligion. Es geht darum, dass Gott in der Lage ist, den Tod zu überwinden. Und kein Reicher kann Gott bestechen, dass er sozusagen Sonderticket kriegt in das ewige Leben. Aber dann, wenn man weiterliest, dann hat man hier, aber Gott wird mich erlösen. Also Vers 16, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Es ist wirklich im Kontext eindeutig, dass der Gläubige von den Söhnen Korah an das ewige Leben glaubt. Ja, es ist sagenhaft. Das heißt, wir haben hier bei den Söhnen Korah in Kapitel 42, haben wir, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und dieses Verlangen nach Gott ist das, was ich sagte, auch mit diesem Wallfahrtspsalm. Es geht um die Reise nach Hause. Es geht darum, dass ich als Hirsch Wasser brauche. Und es geht darum, dass ich als verlorener Mensch Gott brauche, der die Quelle des lebendigen Wassers ist. Und die Gottlosen vertrauen auf ihr Geld und Mammon und wollen andere arme Leute platt machen. Und hier werden die Völker eingeladen und gewarnt, Leute, Gott ist anders und Gott kann retten, aber der lässt sich nicht bestechen mit Geld, sondern es geht um Vertrauen, dass du Gott vertraust. Das ist also der Psalm 49. Jetzt hat man Psalm 50, Asaf, da geht das Thema weiter. Und man hat hier Gott der Herr, ein Psalm Asafs, Gott der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes, unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer, und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Also hier geht das Thema weiter. Du hast hier das, was gerade so persönlich im Psalm 49 gesagt worden ist, wer kann und wer kann nicht. Das ewige Leben kann sich keiner erkaufen mit viel Geld. Gott ist nicht bestechlich. Und jetzt siehst du, bumm, beim nächsten Psalm hast du, Gott tritt auf als Richter der Welt und insbesondere auch Richter Israels. Ist cool, ne? Deswegen, wenn man die Psalmen liest, nicht nur als Einzelpsalmen, sondern wenn man sie liest als Buch, ja, wenn du mehrere Psalmen miteinander liest, dann merkst du, wie ein Psalm oft mit Schlüsselworten oder Themen sich mit dem nächsten berührt. Und das ergibt dann auf einmal ein neues Bild, ja? Und der Hammer bei Psalm 50 ist, ich komme jetzt zu dem Punkt, der auch Psalm 51 vorbereitet, Gott rechnet jetzt ab mit seinem Volk auch. Vers 7, höre mein Volk, Psalm 50, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen, ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer immer von mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen, denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Und dann führt er das ein bisschen aus, dass er praktisch diese Opfer nicht braucht als Nahrung für sich selber. Und dann sagt er, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und jetzt merkt ihr, was will Gott eigentlich? Ja? Er will nicht beim Reichen hier noch einen dicken, fetten Stier, noch mehr Geld investieren und so, sondern er will das Herz. Ne? Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber zum Frevler spricht Gott, also jetzt geht es um die Gottlosen, um die Bösen, Vers 16 folgende, zum Frevler spricht Gott, was redest du von meinen Geboten und nimmst mein Bund in deinen Mund? Jetzt geht es also um die Leute, die formal äußerlich religiös sind und die vielleicht auch mal einen Worship-Song mitsingen und die Gott wie der Herr Jesus mal sagt mit Jesaja Zitat, ja, dies Volk ehrt mich mit den Lippen und ihr Herz ist ferne von mir. Und jetzt kommt Gott zur Sache und führt Gericht mit seinem eigenen Volk, ja. Was redest du von meinen Geboten und nimmst mein Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich? Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Dein Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Und so weiter. Und dann Vers 22, begreift es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Wer Dank opfert, der preist mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist der eine Psalm Asafs im zweiten Psalmbuch. Ja? Und da ist mittendrin, tritt Gott als Richter auf und der nächste Psalm ist Psalm 51. Und da ist David der Ehebrecher und der Mörder. Der König Israels, der mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist. Merkt ihr die Dramatik, ja? Das heißt, genau die Sünden, die David begangen hat, werden in Psalm 50 im Volk Gottes vor Gericht gebracht, vor Gott als Richter. Und der sozusagen, derjenige, der das proklamiert, erfüllt vom Heiligen Geist, ist Asaf, den David mit eingesetzt hat. Für den Tempelgesang, das ist ganz schön dramatisch, Leute. Das ist so, wie wenn der Pastor, der vom König eingesetzt ist in der Royal Church, in der königlichen Kirche, wo der Kaiser und der König hingeht, ja, wenn der eine Predigt halten muss, wie Nathan, du bist der Mann. Und das wird hier hintereinander weg, kommt das nebeneinander, so schlicht und ergreifend nebeneinander. Jetzt haben wir Pause, wie gesagt, wir gehen das heute ruhig an mit dieser reduzierten Präsentation. Wir können die Zeiten einhalten und wir gehen jetzt thematisch durch die Bücher durch. Wir sind jetzt in der Mitte vom Buch 2 angekommen und kommen gleich zu Psalm 51. Wir machen wieder 10 Minuten Pause.